Alerta Podcast.
Der Deutsche Bundestag will den Einfluss der rechtsextremen Grauen Wölfe in Deutschland zurückdrängen. Rechtsextrem ist auch der spanische Terrorist Carlos García Juliá, der erneut aus dem Gefängnis entlassen wurde. Am 25. November war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der auf Femizide aufmerksam macht. Und in Ostdeutschland droht dem einzigen Haribo-Werk der Gegend die Schließung. Der Alerta Podcast mit Christoph Pleininger. Bei den Grauen Wölfen handelt es sich um türkische Rechtsextremisten, die in Deutschland in drei Dachorganisationen rund 18.500 MitgliederInnen stellt. Sie nennen sich Ölkutschüler und sind die größte rechtsextreme Gruppe in der Bundesrepublik. Bezeichnend ist die Gewaltbereitschaft der Grauen Wölfe. In Österreich etwa wurde das linke Ernst-Kirchweger-Haus öfters von den türkischen Rechtsextremisten angegriffen. Der sogenannte Wolfsgruß ist dort zusammen mit den Symboliken der Grauen Wölfe seit Juli 2019 verboten. In Frankreich kam es zu einem Verbot der Grauen Wölfe vor wenigen Wochen. Der Deutsche Bundestag will nun nachziehen. In einem gemeinsamen Antrag fordern Union, SPD, FDP und Grüne, den Einfluss der Ölkutsche-Bewegung zurückzudrängen. Denn die Rechtsextremisten unterwandern legale Institutionen wie etwa die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e.V. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung sei nicht verhandelbar, sagte etwa der FDP-Politiker Benjamin Strasser. Er gab zu, dass man in der Vergangenheit den Einfluss der Grauen Wölfe auf legalistische Institutionen unterschätzt habe. Umso wichtiger sei es nun zu handeln.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung hat jetzt ihre Hausaufgaben zu machen. Unser Verfassungsschutz muss organisatorisch in die Lage versetzt werden, die rund 11.000 Anhänger der Grauen Wölfe in Deutschland genauestens in den Blick zu nehmen. Die Bundesregierung muss die Präventionsarbeit stärken. Es braucht eine Antwort auf den Rassenwahn und die Überlegenheitspropaganda im Internet und ein Konzept, wie wir gerade die vielen jungen türkischstämmigen Menschen in Deutschland nicht in diese Ideologie hineingleiten lassen. Und unser Bundesinnenminister muss nun prüfen, ob und wie sich ein Verbot der Grauen Wölfe gerichtsfest durchsetzen lässt. Das ist keine einfache Aufgabe, aber Sie haben uns als FDP-Fraktion hier an Ihrer Seite.
Die Linke begrüßt den Antrag von Union, SPD, FDP und Grüne prinzipiell, auch wenn sie in einem eigenen Antrag ein direktes Verbot der Grauen Wölfe forderte. Die linke Politikerin Sevim Dadelen zeigte sich enttäuscht über die fehlende parlamentarische Zusammenarbeit mit der CDU-CSU bei diesem Thema.
Und gerade wenn wir uns an die Anfänge der Grauen Wölfe in Deutschland erinnern, und ihre Geschichte in Deutschland, wäre es an der Zeit gewesen, werte Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion, die Linke bei den Verhandlungen über einen gemeinsamen Antrag im Bundestag nicht auszuschließen. Eine Ausgrenzung von Demokraten im Kampf gegen rechts hat sich noch nie bezahlt gemacht in Deutschland. Daran sollte sich auch die Union erinnern.
Mit den Anfängen, meint Dadelen.
Es war der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß, der dem Faschistenführer Alparslan Türkeş bei einem Treffen 1978 zugesagt hat, den Aufbau der Organisation Grauen Wölfe in Deutschland freundlich zu begleiten, meine Damen und Herren. Ja, man brauchte die Grauen Wölfe im Kampf gegen linke türkische Arbeitsmigranten, die vorne mit dabei waren, wenn es darum ging, gegen Streiks zu organisieren in diesem Land.
Auch die AfD forderte ein Verbot der Grauen Wölfe in ihrem Antrag. Dem entgegnete der grüne Politiker Cem Özdemir.
Die Grauen Wölfe und die AfD sind Brüder im Geiste. Aber da es bei den Grauen Wölfen um etwas Türkisches geht, das sie verbieten können, steht die AfD natürlich, wie wir es nicht anders erwartet haben, Gewehr bei Fuß. Glauben Sie bloß nicht, dass wir das nicht durchschauen. Nur weil die AfD jetzt plötzlich eine antidemokratische Gruppierung verbieten will, wird die AfD kein Funken demokratischer. Da kann es kein Missverständnis geben. Herzlichen Dank.
Alerta aktuell.
Carlos García Juliá wurde 1980 wegen seiner Beteiligung am rechtsextremen Anschlag in Atocha zu 193 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Flucht nach Lateinamerika Anfang der 90er Jahre wurde er 2018 an Spanien ausgeliefert. Nun wurde er freigelassen. Malte Schrüffer berichtet.
Unserer Ansicht nach handelt es sich um eine Reihe von Gerichtsentscheidungen, die nicht verstanden werden können und noch weniger von den Bürgern, heißt es von der Fundación Abogados de Atocha. Sie versuchte die Freilassung des rechtsextremen Terroristen García Juliá zu verhindern. Auch die Partido Comunista de España, PCE, verurteilte die Freilassung. Wir sind der Ansicht, dass diese Entscheidung eine Entrüstung für das Gedenken an die Opfer, für die Partei, der sie angehörten und für all die Menschen ist, die für die Verwirklichung der heutigen demokratischen Gesellschaft gekämpft haben. Ein Gericht in Ciudad Real hat dem Antrag des Anwalts von García Juliá stattgegeben, seine Haftzeit in Lateinamerika anzurechnen. Somit wurde der Rechtsextremist freigelassen. Er war einer der rechtsextremen Terroristen, die am 24. Januar 1977 5 kommunistische Anwälte in ihren Büros ermordet hatten. Die PCE war zu diesem Zeitpunkt noch nicht legalisiert. In die spanische Geschichte ging das Attentat als Matanza de Atocha ein, da sich die Büros in der Nähe des Madrider Bahnhofes Atocha befanden. Der Beerdigung der Opfer wohnten über 100.000 Personen bei und wurde so zu der ersten großen Massendemonstration nach Francos Tod. Obwohl die PCE bis April 1977 illegal blieb, mussten die Sicherheitskräfte die kommunistischen und gewerkschaftlichen Demonstrationen im ganzen Land schützen. Der Historiker Paul Preston geht davon aus, dass die friedliche Bewältigung der Tragödie durch die Partei ein wesentlicher Schritt im Prozess der Legalisierung der PCE darstellte.
Alerta Gesellschaft.
Jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt ihm das. Dieses strukturelle Problem von Gewalt wird immer noch bagatellisiert. Betroffene äußern sich meist nicht aus Scham und Angst vor Stigmatisierung und den Konsequenzen. Auch werden Täter oftmals nicht verurteilt. Laut Tagesschau fordert der Juristenbund Fortbildungen für Richter und Richterinnen, da diese mit solchen Fällen schlicht überfordert sind. Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Betroffene gehen auf die Straßen und machen auf die Problematiken aufmerksam. Meine Kollegin Amelie Iller war in Köln dabei und wollte von den TeilnehmerInnen wissen, warum sie hier sind.
Ich bin heute hier, um präsent zu sein gegen Gewalt an Frauen, Inter-Non-Binary und Transpersonen.
Ich bin heute hier, weil ich das Patriarchat zerschmettern will.
Ich bin hier, weil ich betroffen bin und keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße habe.
Weil ich es schlimm finde, dass es in 2020 immer noch Gewalt gegen Fintermenschen gibt und es irgendwie relativ wenig davon gezeigt wird, was dagegen getan wird und auch irgendwie nicht genug getan wird.
Weil es seit langer Zeit das erste Mal wieder eine Gelegenheit ist, tatsächlich und physisch zusammenzukommen und weil der 25.11. einfach ein gesetzter Tag ist, an dem wir auf die Straße gehen und an dem wir uns versammeln wollen.
Ich bin heute hier, um ein Zeichen zu setzen gegen die Gewalt an Frauen bzw. gegen die Gewalt von Männern, die an Frauen verübt wird.
Doch nicht nur Deutschland ignoriert die alltägliche Angst von Frauen. Weltweit werden die Situationen für Frauen und Flint-Personen immer prekärer. In Polen und in weiten Teilen der USA werden Abtreibungen verboten und somit die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper. Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Frauen. Amelie Iller wollte wissen, was getan werden muss.
Oh, die Abschaffung des Patriarchats auf jeden Fall an erster Stelle. Aber das dauert sicher vielleicht noch eine ganze Weile.
Ein gesellschaftlicher Umbruch, ein gesellschaftliches Umdenken und eine Anerkennung von Forderungen, die feministische Gruppierungen stellen.
Wir brauchen Widerstand, wir brauchen Solidarität und am Ende brauchen wir einen Systemwechsel.
Revolution von unten. Im besten Fall.
Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen soll klarmachen, dass es sich nicht um sogenannte Beziehungsdramen handelt, sondern um Gewalt von Männern an Frauen. Auch wird in den Statistiken nur Partnerschaftsgewalt festgehalten, also wenn Täter Opfer in einer Beziehung sind oder waren, aber nicht das tatsächliche Risiko einer Frau im alltäglichen Leben. Denn Femizide sind Gewalt und Tötung aufgrund des weiblichen Geschlechts. Und diese müssen als solche anerkannt und bekämpft werden.
Alerta aktuell.
In wenigen Tagen wird das Süßwarenunternehmen Haribo 100 Jahre alt. Zum Ende des Jahres will das Traditionsunternehmen den einzigen ostdeutschen Produktionsstandort in Wilkau-Haslau mit 150 MitarbeiterInnen schließen, trotz steigender Gewinne. Die Gewerkschaften und die Beschäftigten mobilisieren nun, um eine Schließung zu verhindern. Es werden Erinnerungen an die 90er Jahre wach, sagt SPD-Staatsminister Martin Dulig.
Wir brauchen eine klare Perspektive für Wilkau-Haslau, wir brauchen eine klare Perspektive für die Menschen, die dort arbeiten. Die können nichts dafür. Die haben hart und gut gearbeitet und die brauchen das Signal, dass der Osten nicht abgehangen wird. Wir können nicht schon wieder in die 90er Jahre zurückgehen, wo die Standortentscheidungen im Westen getroffen werden zu Ungunsten des Ostens.
Am 6. November November teilte die Unternehmensleitung den Beschäftigten in wenigen Minuten und ohne Nachfrage mit, dass der Standort Wilkau-Haslau bis zum Jahresende geschlossen werde. Die Gewerkschaft Nahrung Genussgaststätten, kurz NGG, berichtet auch, dass das erste Gespräch mit dem Unternehmen ihre Befürchtungen bestätigt haben. Die Schließung sei rein strategisch und hat nichts mit der Produktion vor Ort noch mit der Arbeitsleistung der Beschäftigten zu tun. Haribo will Kapazitäten in Deutschland bündeln, um so Kosten zu sparen. Dieser Unternehmenspolitik soll das einzige ostdeutsche Werk zum Opfer fallen. Abbau Ost eben.
Heute hier mit unbändiger Wut über die Unverfrorenheit in der Art und Weise, wie man hier Schließung verkündet und vor allen Dingen der Zeitpunkt und die Unmenschlichkeit, wie diese Maßnahme begründet wurde, ist für mich eine absolute Unzumutbarkeit und da bedarf es größten Widerstand.
So Uwe Ledwig, der Landesbezirksvorsitzende der NGG Ost. Am Samstag demonstrierten hunderte Menschen auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau für den Erhalt des Haribo-Werkes. Mit dabei war auch die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Sabine Zimmermann. Im Bundestag kritisierte sie die Schließung des Werkes in ihrem Wahlkreis.
Und die Sauerei, meine Damen und Herren, und ich spreche das hier auch ganz deutlich an, dass Millionen an Gewinnen in die Haribo-Zentrale abgeführt, aber nicht ins Werk investiert wurde. Jetzt sagt die Geschäftsführung, das Werk sei für künftige Anforderungen nicht modern genug. So, meine Damen und Herren, wickelt man den Osten ab. Und das lassen wir nicht zu.
Anschließend forderte Zimmermann den Arbeitsminister Hubertus Heil auf, sich persönlich für den Erhalt des Werkes einzusetzen. Dies kann im Übrigen jeder tun. Es wurde eine Online-Petition gestartet mit mittlerweile über 14.000 Unterschriften. Und das war der Aliata-Podcast. Einzelne Beiträge gibt es auch auf unserer Homepage zum Nachlesen unter www.aliata.blog oder auf unserer Facebook-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.